Liebe Kolleginnen, ich möchte gerne mit den hier an meiner Seite Sitzenden und mit euch allen jetzt diesen Tag, dem Tag versuchen, eine Rundung zu geben mit diesem Fishbowl, wo wir jetzt gut eine Stunde Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu gehen. Nee, das ist gut. Genau. Und vielleicht beginne ich als erstes einfach nochmal kurz das Prinzip des Fishbowls. Wir sitzen, also hier zu meiner Linken sitzen Expertinnen, zu meiner Rechten sitzen Expertinnen, die jetzt je ihr Fachgebiet ja in den Workshops mit den anwesenden Frauen schon diskutiert haben. Dann seht ihr leere Stühle und ich möchte gerne den Fishbowl heute, das ist die Meinung, dass dann ihr aus dem Publikum reinkommt. Und folgendermaßen habe ich mir jetzt den Ablauf des Fishbowls vorgestellt, dass wir natürlich als erstes die Expertinnen begrüßen und die Expertinnen nochmal eine Kernaussage zu ihrem Fachgebiet machen. Damit nachher alle, die jetzt hier sitzen, bei allen vier Fachgebieten eine Idee, eine Ahnung haben und mitdiskutieren können, würde ich dann als nächstes gerne vier Kolleginnen, die jetzt hier in diesen Gruppen waren, hierhin bitten, dass die eine Kernaussage machen zu dem, was für sie in diesem Workshop Hauptthema war. Und ab da könnten wir dann beginnen, eben wieder auch zu wechseln, wie das diese Fishbowl-Methode vorsieht. Immer wenn eine das Gefühl hat, sie hat jetzt hier ihre Frage platziert, also eben die vier Kolleginnen aus diesen Workshops, die gehen dann auch wieder, dann werden die Stühle wieder frei und dann gibt es hoffentlich diese rege Beteiligung hin und her, wo immer wieder aus dem Publikum Frauen kommen und sich an die Expertinnen wenden mit Fragen, mit Diskussionen hin und zurück. Das wäre so meine Vorstellung. Gut, nochmal kurz vielleicht zu mir. Mein Name, ich bin Maria Zemp, bin Heilpraktikerin und praktiziere aber nicht mehr naturheilkundlich, sondern ich bin Körperpsychotherapeutin und vor allen Dingen im Feld der Traumaarbeit in Deutschland und auch international tätig für Medica Mondiale. Dann würde ich gerne jetzt mit dieser Begrüßung beginnen. Frau Dr. Ingrid Mühlhäuser, hier rechts von mir. Sie hat den Workshop geleitet, wie beurteile ich Nutzen und Schaden von Therapie und Diagnostik. Frau Dr. Mühlhäuser hat einen langen, langen Weg schon in ihrem beruflichen Leben gegangen. Und ich denke, das Allerwichtigste ist für uns heute in dieser Runde zu wissen, dass ihr die evidenzbasierte Medizin, dass sie sich dafür zuständig fühlt und einsetzt, das Ganze auf, ich sage es jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, auch diese kurze Zeit, als ich in ihrem Workshop war, um sie eben so zu übersetzen, dass Patientinnen sie nutzen können. Richtig ungefähr?
Ja, auf alle Fälle.
Ja, ja. Wunderbar, sehr schön. Dann begrüße ich Sie herzlich in dieser Runde. Und ich habe ja Ihnen vorher allen den Ablaufplan geschrieben und habe gesagt, ich möchte ein bisschen Farbe in diese Vorstellung bringen und deshalb drei Fragen. Nicht an alle jetzt alle drei Fragen, aber an Sie, Frau Dr. Mühlhäuser. Ich würde zu Heilpraktikerinnen gehen, wenn, würden Sie gerne diesen Satz vervollständigen?
Ja, also wenn wir die Probleme in der sogenannten Schulmedizin mal gelöst haben, wir haben ja eine ganze Reihe von Dingen oder überwiegende Mehrheit der Dinge, die wir machen in der Schulmedizin, sind nicht evidenzbasiert. Und das ist mein Schwerpunkt im Augenblick. Also ich habe im Augenblick keine Not, mich jetzt auch noch fokussiert, um die anderen Probleme zu kümmern.
Okay, gut. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Dann würde ich gerne auf die andere Seite gehen, nämlich zum Vortrag von, also zur Vorstellung von Dr. Christiane Fischer. Da war ich auch kurz im Workshop. Sie hat gesprochen oder dargestellt, das Thema Korruption im Gesundheitswesen. Auch sie hat natürlich schon einen längeren beruflichen Weg. Für sie, also für uns hier in der Runde, ist wichtig, dass sie Vorsitzende von METSIS ist. Ich fand das so toll, die Abkürzung. Das hört sich ja erstmal, METSIS, ja, hört sich ja richtig groß an. Und dann heißt das übersetzt einfach, schlicht und ergreifend, mein Essen zahle ich selbst. Ist doch super. Also dafür schon mal herzlichen Dank, dass die Organisation so zu nennen. Und METSIS eben kümmert sich darum, international, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch international, weil die Forschungen ja auch globalisiert gemacht werden. Was bringen, also ich versuche es jetzt auch in Kürze, Sie werden dann selber mehr dazu zu sagen, aber METSIS als Verein kümmert sich darum, Risiko, Input und Output miteinander zu vergleichen und dabei festzustellen, wem nützt das Ganze. Und dadurch natürlich eben, so kommt das Thema Korruption dann rein, wird natürlich klar, wann was wem nützt. Okay, soweit? Gut, wir steigen ja gleich nochmal ein in die Diskussion. Und für Sie habe ich die Frage, mein eindrücklichstes Erlebnis mit einer naturheilkundlichen Behandlung war.
Schwierige Frage. Aber gut. Mein eindrücklichstes Erlebnis mit einer naturheilkundlichen Behandlung war und ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied bei METSIS. Und die Mehrheit von uns hängt der EBM an, der evidenzbasierten Medizin. Aber wir haben auch einzelne Mitglieder, die aus der Naturheilkunde kommen, die aber in ihrem Bereich unbestechlich arbeiten. Und als ich einmal auch persönlich eine Behandlung brauchte, ging ich zu jenem Kollegen, der mich sehr gut behandelte, und wir hatten ein hervorragendes Gespräch zum Thema, wie können wir alle aus der Naturheilkunde und in der EBM unbestechlich arbeiten. Und das funktioniert ausgesprochen gut.
Super, vielen Dank. Dann sitzt zu meiner Rechten, sie hat vorhin gescherzt, die Gudrun Kemper, sie hat gesagt, die ist die Patientin. Gudrun Kemper hat den Workshop geleitet, Brustgesundheit, feministische Perspektiven und Frauengesundheitsbewegung. Ein Thema, was uns alle ja schon Jahrzehnte umtreibt. Und deshalb ist es natürlich jetzt besonders spannend, dass Sie hier sind, Frau Kemper, und wir nach all den Jahren und den Schleifen, sage ich jetzt mal, die wir schon dazu gedreht haben, uns eben heute hier nochmal mit Ihnen gemeinsam angucken können, wo stehen wir und wo soll es eigentlich jetzt weiter lang gehen. Herzlichen Dank. Und an Sie habe ich die Frage, warum brauchen wir einen feministischen Heilpraktikerinnenverband?
Ja, also ich bin ein bisschen noch ganz, wie soll ich sagen, in diesem Schub von Energie aus dem Workshop, und ich habe Gott sei Dank mir das im Vorfeld formuliert, was ich dazu sagen könnte. Deswegen muss ich hier kurz auf meinen Spickzettel gucken. Und zwar, das Gesundheitssystem ist meiner Meinung nach nach wie vor äußerst patriarchalisch strukturiert. Und als Patientin möchte ich möglichst grundsätzlich nicht von Männern, sondern von Frauen behandelt werden, die feministische Sichtweisen und Wissen mit einbringen können.
Vielen Dank. Dann sitzt neben mir die Professorin Gabriele Dennert, ebenfalls Ärztin und hier im Lachesitzverband nicht das erste Mal hier. Wir haben immer mal wieder von Gabriele Dennert schon ihre beruflichen Wege und Ergebnisse, die sie auf diesem beruflichen Weg gegangen ist, dargestellt bekommen können. Heute hat sie die Professur, ich habe es gestern in meinem Vortrag erwähnt, an der Uni Dortmund als Master of Science of Public Health. Und sie hat die erste Studie gemacht zu lesbisch-bisexueller und queere Frauen, die Gesundheit von lesbisch-bisexuellen queeren Frauen. Diese Studienergebnisse hat sie heute im Workshop dargestellt und wird jetzt auch hier im Fishbowl, eben werden wir mit ihr auch die Frage diskutieren, was sind die Hauptaussagen und was hat das mit uns als Heilpraktikerinnen zu tun. Und deshalb, Gabriele, sage ich du, ich kann es versuchen in Sie, Gabriele. Nicht, okay, wir kennen uns einfach zu gut, als dass ich jetzt Sie sagen kann. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Gabriele, ich habe dir ja auch Fragen gegeben, die drei Fragen, die die anderen Kolleginnen auch bekommen haben, aber jetzt möchte ich sie nochmal ganz spontan ein bisschen umbauen. Möchte dich fragen, warum braucht es einen extra Lehrstuhl mit extra Geld für lesbisch, queere, bisexuelle Frauen? Was ist das denn? Dass wir die Frage schon mal geklärt haben.
Also um mal vorneweg zu schieben, das ist Utopie, ne? Es ist nicht so, dass wir den hätten. Also das ist irgendwie, ich bin auch nicht an der Uni, ich bin an der Fachhochschule und sowas wie Lehrstühle gibt es denn nicht an der Fachhochschule. Die Denomination ist allerdings schon sehr spannend, das ist Sozialmedizin und Public Health mit Schwerpunkt Geschlecht und Diversität. Und die wird vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert und das beantwortet dann vielleicht auch die Frage, um in diesen Medizin Bereich in Frage Gesundheit, Gesundheitsversorgung hinein ein bisschen Fragen von Geschlecht, Geschlechterforschung hineinzutragen und in diesem sehr konservativen Bereich so ein bisschen da zu kratzen. Und deswegen ist das auch gezielt so benannt worden. Und da ist echt noch Weg zu gehen. Ja, und das, glaube ich, beantwortet dann hoffentlich auch die Frage, wozu es das braucht.
Vielen Dank, Gabriele. Frau Dr. Mühlhäuser, dann möchte ich wieder zu Ihnen rübergehen und würde Sie jetzt gerne bitten, nachdem Sie mit den verschiedenen Frauen und den verschiedenen Fachgebieten diese über die evidenzbasierte Medizin Sie überhaupt erklärt haben, dargestellt haben, diskutiert haben, was ist Ihre Kernaussage, also was ist das Hauptergebnis jetzt, was hier für die Runde wichtig wäre, so dass die informiert sind und nachher informiert mitdiskutieren können?
Also evidenzbasierte Medizin, die Methode an sich ist Grundlage in unserem Studium für die Studierenden und das läuft im Bachelor über 3 Jahre. Und jetzt in dem Workshop haben wir eine kleine Einführung gemacht mit einer Fokussierung auf 2 Fragen. Das eine ist, wie stellt man fest, ob eine Behandlung wirkt, wirksam ist und nutzt, und wie stelle ich fest, ob ein diagnostischer Test, ob er gut ist mit seinen Testeigenschaften. Das haben wir erarbeitet. Und ja, soll ich das jetzt alles nochmal?
Nein, überhaupt nicht. Das ist gut, das ist prima so. Das ist super, Frau Dr. Mühlhäuser, vielen Dank. Und jetzt würde ich gerne daran anschließen, und was ich vorhin gesagt habe, jetzt würde ich gerne eine Kollegin hier aus dem Kreis, die mit im Workshop war, nach vorne bitten und dass die uns ihre Kernaussage, ihr Ergebnis ganz kurz kommuniziert. Welche kommt rein aus diesem Workshop? Aus der evidenzbasierten Medizin. Conny? Sigi? Bitte, deine, also was, nach diesen 1,5 Stunden jetzt, was ist das Ergebnis für dich?
Also ich denke, einmal ist es für uns als Heilpraktikerin total wahnsinnig wichtig, wenn die Patientinnen zu uns kommen, das abschätzen zu können, was uns da gegenüber ist, von den Medikamentengaben her und von den Diagnosen her auch. Und das ist ja immer eine Frage, wo wir selber auch immer da stehen und immer anfangen, hin und her zu wackeln und nicht zu wissen, was wir da mit den Daten anfangen sollen. Welche Behandlungswege wir dann gehen können, unabhängig davon, dass wir ja den Druck haben von außen, von der Medizin her, dass es funktionieren muss. Jetzt bisschen kurz gefasst die andere Ebene ist, und das interessiert mich schon immer, und ich weiß nicht, wie man da rankommt, ist, wie können wir unsere Arbeit nach außen hin festigen und welche Möglichkeiten haben auch Menschen, die zu Heilpraktikern und Heilpraktikerinnen gehen, um zu überprüfen, ob die Methoden, die da verwendet werden, für sie sinnvoll sind oder nicht.
Super, vielen Dank. Ja, nee, bleibt noch einen Moment. Dann Frau Kemper, was ist nach diesem Zusammensein, nach diesem Workshop jetzt eben mit dieser Perspektive, was ich vorhin gesagt habe, die Schleifen, die wir auch schon gedreht haben zu diesem Thema, was ist heute für Sie, gibt es ein überraschendes Ergebnis, ein neues Ergebnis für Sie, nachdem Sie jetzt in diesem Kreis der Heilpraktikerinnen oder Betroffenen diskutiert haben?
Also ich habe vor allen Dingen sehr viele Steckverbindungen entdeckt. Das fing schon gestern Abend bei den Vorträgen an, die ich gehört habe. Und was mir durch den Workshop jetzt vorhin auch nochmal besonders klar geworden ist, ist einfach, wie weit der Weg noch ist, den wir gehen müssen. Also uns fehlt einfach so viel. Uns fehlt auch von Patientenseite der Zugang zu evidenzbasierter Information. Wir müssen uns unabhängiger informieren können, auch von dem, was, ich sag jetzt mal, der Arzt uns sagt. Wir müssen einfach vielleicht mal nachblättern können. Wir müssten außerdem vielleicht auch niedrigschwelligere Zugänge haben. Zum Beispiel ich sage jetzt mal spezialisierte Pflege, auch da sind Fachkräfte sehr versiert, so dass es selbstverständlich ist, dass ich mich vielleicht mal mit einer Frage, die ich nicht an einen Arzt richte, auch da mal Informationen einholen kann, oder eben bei der Heilpraktikerin, natürlich immer auf Basis von Evidenzbasierung. Das ist ganz wichtig, das ist eine Brücke, die zwischen all dem steht.
Okay, vielen Dank. Wer war im Workshop von Gudrun Kemper und wer bereit, jetzt sich hier hinzusetzen, um aus ihrer Sicht, aus ihrer Perspektive, die wichtigsten Erkenntnisse darzulegen? Ja, super.
Mein Name ist Carmen Scharf, ich bin auch Heilpraktikerin und das Wichtigste, was uns aufgefallen ist oder mir aufgefallen ist, ist, dass es immer noch wichtig ist oder immer wichtiger wird, Prävention tut Not, Prävention, Prävention, Prävention und Aufklärung und die große Frage, wer bezahlt das alles?
Auch noch einen Moment, dann würde ich jetzt gerne rübergehen zu Frau Dr. Fischer. Und Sie genau dieselbe Frage stellen, was ist das Hauptergebnis aus Ihrem Workshop? Ich war da drin, um das kurz mit euch diese Erfahrung zu teilen, ich war da drin und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann eigentlich hier nicht mehr rausgehen. Das ist wie ein Krimi. Also es ist wie, ich sage jetzt mal, vielleicht hoffe nicht zu salopp, aber das war wie eben in einem Krimi sitzen. Und habe richtig gemerkt, jetzt muss ich hier raus, weil ich will ja auch noch in die anderen Workshops reingucken. Aber es war richtig ein Angang. Also so viel schon mal zum Material und was ich da gehört habe.
Ich glaube, das wichtigste Ergebnis ist, wir alle müssen zum Wohle der Patientinnen und Patienten eine Medizin betreiben, die sich tatsächlich, ich glaube schon, auf Evidence stützt. Und für die Patientinnen und Patienten das sensible Verhältnis zwischen Ärztin, Heilpraktikerin, Patientinnen und Patienten wiederherstellt. Dafür steht Metzis, die Klammer ist Unbestechlichkeit. Wir wollen keine Pharmavertreterinnen empfangen, die nur werben für ihre Produkte. Wir wollen keine Software, die uns manipuliert. Wir wollen unser Verordnungsverhalten nicht verändern lassen. Und das gilt sicher auch in eurem Bereich. Es kann nicht sein, dass es eine Medizin gibt, die sich nicht am Patienten, Patientinnenwohl orientiert. Das darf nicht sein. Das heißt, wir müssen uns genau daran orientieren.
Applaus Vielen Dank, Frau Dr. Fischer. Wer kommt nach vorne? Die Lissi. Schön, dann kommt nach vorne aus dieser Gruppe. Schon.
Mein Lieblingssatz. Ich heiße Lissi Schonauer Schütz und nicht Schönauer Schütz. Und deswegen sage ich immer nur schon nicht schön. Oder schon schön, genau. Ja, ich war sehr beeindruckt, das muss ich ja sagen. Ich war auch im Fieber, weil ich eigentlich nicht glauben konnte, was es alles so gibt. Also was es an Möglichkeiten gibt, wirklich an Beeinflussbarkeit von Verschreibungsverhalten, was auch für uns Gültigkeit hat. Jetzt nicht in meiner Praxis, ich verschreibe nichts, weil ich Manualtherapeutin bin, aber es gibt ja auch Fortbildung von Pharmaindustrie, also von naturheilkundlicher Pharmaindustrie, die ihre Produkte vermarktet und die Wirksamkeit dieser Produkte vermarktet. Und ich denke, dass manch eine Kollegin gut daran tut, es eben zu hinterfragen. Und ich fand schon sehr lustig, dass mein Essen zahle ich selbst oder mein Kuli zahle ich selbst, was ich auch ganz schön finde. Also man kann auch bei den Mezis kann man auch Kugelschreiber bestellen, wo dann draufsteht, mein Kuli bezahle ich selbst. Und ich denke mal, sowas bekommen wir natürlich auch. Dann war das noch mit der Abgabe der Muster. Also da sind wir ja auch in der Gefahr, eben auch Muster zu verordnen. Und dass eben Sachen, wenn wir immer wieder diese Werbung bekommen und auch diese Information bekommen, dass wir einfach in diesem Beeinflussungs, du hast einen Namen, ich dachte jetzt auch mal einfach, du hast irgendwie einen Namen dafür gehabt, ein Wort dafür gehabt. Nicht Dissoziation, sondern
Regel.
Genau, Reziprozitätsregel, genau. Dass wir sozusagen beeinflussbar sind, indem wir immer wieder die Marke, die Firma von der Firma oder sowas sehen, dass sich das verinnerlicht und dass das dazu führt, dass wir das dann auch verordnen. Was das Interessante bei dir war, war ja nochmal, dass eben die teuren Medikamente meistens auch dann die teureren Medikamente verordnet werden. Und das fand ich natürlich, das könnte bei uns auch der Fall sein. Das war so der Kernsatz. Also es war, wie du schon sagst, war sehr spannend.
Dann jetzt zu dir, Gabriele. Du hast die Studie vorgestellt, da war ich ja auch eine Zeit lang drin. Was bringst du als Kernergebnis von diesem Workshop jetzt zurück, wo du diese Studienergebnisse eben hier im Kontext von Lachesis vorgestellt hast?
Ich habe eine Studie vorgestellt zu Gesundheit, gesundheitlicher Situation lesbischer, bisexueller, queerer Frauen, Frauensternchen hinten, also größerer Begriff. Und ich sehe das hier so anschlussfähig in der Runde, weil wenn wir über Versorgungsqualität reden, dann reden wir über zwei Sachen. Das ist, was wird wie verordnet und wie transparent sind auch die Motive, das zu machen. Und wir reden natürlich auch über Beziehungsgestaltung, gerade auch in dem naturheilkundlichen Bereich. Und darüber haben wir diskutiert, auch wie ist die Versorgungsqualität konkret für nicht heterosexuelle Frauen, was gibt es auch an Diskriminierung und was ich mitnehme ist, es gibt echt noch was zu besprechen. Das tat mir an dieser Stelle auch ein bisschen leid, dass da so Austauschbedarf da war und auch formuliert worden ist und jetzt hatten wir aber halt einen gewissen Zeitrahmen und ich hatte quasi die Studienergebnisse, hatte ich ja angekündigt, dass ich das vorstellen will. Und mein Eindruck war, eigentlich könnten wir jetzt hier noch direkt weiterreden, einmal lüften, Licht anschalten und in diesen Austausch würde ich gerne kommen. Das ist mein persönliches Fazit.
Gabriele, eine Vertreterin aus der Gruppe mit dem Workshop. Gabriele?
IKEA? Ist an. Okay, ich bin Ikea Stapel. Ich war in der Gruppe und jetzt ist es ja bei so Forschungsergebnissen nicht so einfach, sind auch ein bisschen theoretisch und ich mach's mal ganz plakativ. Was für mich dabei rausgekommen ist, ist, dass ich als lesbische Frau eine geringere Lebenserwartung von 8 Jahren habe, infolge von Diskriminierung, die ich erfahren habe in mein ganzes Leben lang. Und was die Gabriele erforscht, ist was daran verbessert werden kann, was ist davon machbar und was nur auf lange, was auf lange Dauer und was ist daran wahrscheinlich nicht, was wird sich nicht umsetzen lassen.
Vielen Dank, Aikia. Und jetzt möchte ich ganz kurz die Ebene wechseln. Jessica ist schon immer am Fotografieren wie wild. Jetzt möchte ich aber gerne kurz, dass ihr alle innerlich ein Foto macht von dieser Reihe, die hier sitzt. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig. Und das möchte ich ins historische Buch von Lachesis eingeschrieben haben, die Expertinnen, die jetzt hier in dieser Runde sitzen. Die Wissenschaft, die hohe Grad Wissenschaft, Gabriele würde ich es jetzt mal so plakativ bezeichnen. Genau, und dann die nächste, viel ältere schon als Gabrieles Wissenschaft, ebenfalls die Wissenschaft und Ärztin. Dann die Frau Fischer, ebenfalls Ärztin und wie Gudrun Kemper, darum wiederhole ich es jetzt nochmal selber gesagt hat, die Patientin und dann eben die Lachesis-Kolleginnen. Das finde ich für dieses historische Album von Lachesis ziemlich wesentlich. 30 Jahre, das ist ein Geburtstagsgeschenk, glaube ich, was sich die Vorbereitungsgruppe oder was die Vorbereitungsgruppe hier mit dem Verband gemacht hat, diese Expertinnen so zusammenzubringen. Okay, und jetzt... Und jetzt würde ich gerne in die Inhalte gehen. Ich glaube, eben Gabriele hat ziemlich genau auch schon benannt, worüber sie weiterreden möchte. Eben was soll das Ganze? Was heißt das jetzt auf die Praxis bezogen? Dann haben wir von Frau Dr. Mühlhäuser, von Gudrun Kempe und von Frau Dr. Fischer klar die Aussage gehört, wir brauchen evidenzbasierte Medizin. Und wenn schon, geht es darum, die, so habe ich es verstanden, eben noch also transparenter zu machen oder eben auszuweiten in Bezug auf die Naturheilkunde und sie eben transparenter zu machen, um schlussendlich auch Bestechlichkeit oder Nichtbestechlichkeit besser einschätzen zu können. Das wäre bei Ihnen, Frau Dr. Fischer, und bei Frau Dr. Mühlhäuser sicher die Frage, nicht die Bestechlichkeit im Vordergrund, wenn ich jetzt aus dem Interesse der Patientin gehe, sondern bei der Patientin, ja und wo soll ich jetzt hingehen, dass ich dann wirklich am richtigen Ort bin? Oder welche Therapie soll ich jetzt machen, dass es eine Therapie ist, die mir möglichst nutzen könnte? So in dem Sinn. Und damit würde ich gerne jetzt die Stühle wieder freigeben für die nächsten Frauen, die nächsten Kollegen aus dem Publikum. Je nachdem, wo euch jetzt die Frage, der Schuh brennt, dass ihr mit dieser Frage bitte nach vorne kommt. Anja.
Stellst du dich selber vor? Ja. Also ich bin Anja Kraus, ich bin schon seit 15 Jahren im Lachesis-Verband. Maria war meine Lehrerin in Zülpich und wir begegnen uns immer wieder und mir liegt Folgendes am Herzen. Also, ich versuche immer, die Ursachen herauszufinden, warum Dinge geschehen. Und das wissen hier meistens die ganzen Frauen, dass eine der Ursachen dafür, dass Lesben nicht gehört werden, dafür, dass Frauen nicht gehört werden, dafür, dass Kinder nicht gehört werden, die Ausrichtung unseres Wirtschaftssystems ist, was profitorientiert ist und nicht bedürfnisorientiert. Und ich denke, dass das, wo Lachesis entstanden ist, wo viele andere Gruppierungen entstanden ist, das war in einem Zeitraum, wo Kapitalismuskritik kein Schimpfwort war. Und es hat sich heute herausgebildet, dass man das gar nicht mehr benennen darf. Und ich bin heute am Punkt, wo ich sage, wir müssen an die Politik gehen. Ich bin nicht mehr an dem Punkt, dass ich denke, wir können alles zerschlagen und neu aufbauen. Ja, aber wir müssen an die Politik gehen, weil es ist dringend notwendig, dass wir die Politik zwingen, Druck auf die Konzerne auszuüben, dass sie dass wir demokratische Prozesse wahren. Wir sind in einem Moment in einem entfesselten System, wo wir unter der Gefahr stehen, dass die Konzerne so stark werden, dass nicht einmal mehr die Politik Einfluss auf die Konzerne hat. Ja, und das ist die Realität. Und ich finde, zum Patientinnenstärken ist es wichtig, dass wir auf die Politik einwirken, dass es demokratische Prozesse bleiben, waren und dass die Wirtschaft bedürfnisorientiert und nicht profitorientiert wird. Und das ist für mich das weibliche Prinzip.
Vielen Dank, Anja. Ganz herzlichen Dank. Hier von den Expertinnen. Wer möchte, ja? Frau Dr. Fischer?
Ich glaube, was ich an der Aussage gerade sehr zentral fand, ist, und das ist was, was uns als Medizis auch sehr am Herzen liegt, Medizin. Die Pharmaindustrie stellt sich gerne als Teil des Gesundheitssystems dar. Das ist so absurd, als würde sich die Autoindustrie als Teil des Gesundheitssystems darstellen. Nur weil sie Krankenwagen baut. Wir müssen kontrollieren und die Politik muss kontrollieren, welche, ob Sauerstoffgeräte in die Krankenwagen müssen. Und wir müssen kontrollieren, welche Pillen die Pharmaindustrie baut. Die soll Pillen bauen, aber wir müssen sie regulieren und die Politik tatsächlich, ja, die muss sie regulieren. Es muss bedarfsorientiert sind. Wir haben das neueste Tuberkulose-Medikament gegen die nicht resistente Tuberkulose von 1964. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil niemand Interesse hatte, anschließend daran zu forschen. Es gibt neuere, aber die sind gegen resistente Formen. Wir haben jetzt einen Impfstoff gegen Ebola, aber den hätten wir bitte vor 2 Jahren gebraucht. Das ist absurd, was hier passiert. Und das ist genau durch den Punkt. Wir reden über eine profitorientierte Privatindustrie und nicht über eine bedarfsorientierte Forschung. Und um eine bedarfsorientierte Forschung anzukurbeln, die auch den Menschenrechten entspricht, benötigen wir tatsächlich einen Zugang zu politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Ich glaube, das ist sehr zentral, um da auf Dauer etwas zu ändern. Und wir können etwas ändern. Das ist meine Erfahrung von den inzwischen über 20 Jahren, wo ich das mache. Wir können etwas ändern und es kann in die Köpfe rein und wir reden halt mit Politikern. Ja.
Vielen Dank. Frau Dr. Mühlhäuser.
Ja, ich finde das auch sehr richtig, was hier gesagt wurde. Ich kann das auch voll unterstützen. Links und rechts von mir, alles finde ich so richtig. Aber es ist jetzt nicht nur die Industrie. Ja, wir haben eben, ich meine, unser Medizinsystem ist eben ein privatwirtschaftlich orientiertes System und die Arztpraxen laufen als Wirtschaftsbetrieb und der Patient ist eben nicht primär im Mittelpunkt, also nicht zwangsläufig. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Und natürlich, wenn man sich nach evidenzbasierter Medizin orientieren würde oder es umsetzen würde, dann würden automatisch auch diese ganzen Bestechungsprobleme nämlich entfallen. Also wenn man wirklich, weil evidenzbasierte Medizin bedeutet ja, dass man nach bestverfügbarer wissenschaftlicher Erkenntnis handelt, dass es einen Arzt braucht, der die Expertise hat oder Ärztin oder wer auch immer, Therapeuten, und dass der Patient im Mittelpunkt steht im Sinne, dass man dem Patienten ermöglichen muss oder der Patientin, dass sie für sich, die für sich selbst optimalen Entscheidungen treffen kann. Und wenn man das berücksichtigt, dann würde sich diese ganze Bestechung auch selbstverständlich erübrigen. Also die ganzen Igeleien, die da ablaufen und die Orientierung an dem, wenn der Patient in die Praxis kommt und man schaut, was kann ich an dem noch abrechnen. Ich meine, das läuft alles unter Therapiefreiheit. Also ich meine, der Begriff ist ja bei uns hier die Therapiefreiheit. Das ist das höchste Gut. Die Ärzte verwechseln das. Die verstehen nicht, dass es um Therapieverantwortung geht und nicht um Therapiefreiheit. Aber ich habe den Eindruck, dass es ja sehr akzeptiert ist, das System. Ja, wenn man die Patienten fragt, sie sind ja immer total zufrieden mit den Ärzten. Also ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass sich das ändert.
Okay. Frau Kempel, so viel zu Patientinnenzufriedenheit. Möchten Sie das Stichwort aufnehmen?
Ja, das Stichwort würde ich schon ganz gerne aufnehmen, weil so einfach ist es mit der Patientinnenzufriedenheit dann meiner Meinung nach doch keinesfalls. Diese Ökonomisierung, die Einzug genommen hat, die spürt man ja als Patientin in diesem Gesundheitswesen ganz genau. Und wenn man vielleicht einige naive Ansätze der Therapie noch erfahren hat, ohne sich dagegen zur Wehr zu setzen, weil man das Ganze nicht verstanden hat, so kommen dann eben doch tiefergehende Verunsicherungen. Warum soll man meinetwegen, um jetzt meinen Workshop wieder aufzugreifen, zur Mammographie gehen, um die Diagnosen nach oben zu treiben, damit mehr Geld verdient werden kann, oder weil es mir als Patientin wirklich nützt? Oder warum soll ich eine bestimmte Therapie durchlaufen? Weil damit so viel Geld verdient wird, aber Tausende von Euro zum Teil bei den Therapien, die dann bei einer Krebserkrankung angesetzt werden, oder weil mir diese Therapie wirklich hilft. Also das ist dann von Patientenseite aus ganz schwer auseinanderzuhalten.
Okay, vielen Dank.
Ja. Also, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich bin Homöopathin, ich bin bei Lachesis schon lange, aber ich arbeite hauptsächlich als aufsuchende Sozialarbeiterin mit Homöopathie auch. Das ist ein Beruf, den es nicht gibt, aber es ist ein Feld, und das wollte ich nochmal anknüpfen an das, was du angerissen hast, und die evidenzbasierten Mythen so ein bisschen runterholen, weil nämlich die Leute, mit denen ich arbeite, die können sich auch bei den meisten Heilpraktikern nichts leisten. So, das heißt, und das wird auch nie beleuchtet, auch von keiner evidenzbasierten Forschung wird beleuchtet, wie die eigentlich im System, in die Unterklasse qua System gehören, ja, wie die, also wir wissen nur allgemein soziologisch, dass die Leute noch weniger Lebensqualität und noch weniger Lebensjahre haben, und dass wir das umdefinieren eben als Gemeingut Gesundheit, also das ganze System umdrehen und die evidenzbasierten Mythen mal ein bisschen runterholen, weil mein Gefühl ist eigentlich, dass die Leute in die Medizin vertrauen und auch in diese Wissenschaftlichkeit von evidenzbasiert, die ja auf nicht auf den individuellen, sondern auf den quantitativen, also auf der Statistik beruht, während die individuelle Heilung immer was sehr Individuelles ist, ja. Das ist so ein Mythos, wo alle genauso wie sie an der Demokratie eben festhalten, nämlich an der Hoffnung, dass es eine Gleichheit gibt in der Gesellschaft und dass alle zu der Zugang haben, während in Wirklichkeit bestimmte Settings wie Homöopathie in der Praxis oder wie ist ein Mittelklasse-Setting, und zudem haben auch dann immer weniger Leute Zugang. Wenn wir Gesundheit als Gemeingut definieren würden, wenn wir uns das mal umdrehen und mal beschreiben würden, wie es dann aussieht, dann hätten wir vielleicht auch Forschungsansätze, wo man sagen, hierfür muss Geld her, sonst ist es gar keine evidenzbasierte Medizin. Weil das, was als evidenzbasiert definiert wird, wird ja immer über die die Fälle werden gesammelt, also wir haben die Erfahrungsheilkunde und da werden die Fälle gesammelt, das wird ja nicht beleuchtet, sondern es wird nur das, was eben statistisch, und statistisch kann man niemanden heilen, kein Individuum kann jemals statistisch geheilt werden. Und das ist genau der Unterschied. Die Statistik dient der Pharmaindustrie und behauptet, es wäre Evidenz. Und der Mythos, wo das andockt, ist, dass wir alle das Bedürfnis haben, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, was uns ja erzählt wird, und dass wir alle Zugang zur Gleichheit hätten. Und das ist ein Mythos, der gar nicht stimmt und der immer mehr in den Dreck getreten wird. Und wir müssen es umdrehen und müssen definieren, wie würde denn ein Gemeingut Gesundheitswesen aussehen und wie würde dann die evidenzbasierte Wissenschaft eigentlich das beforschen. Und das müssen wir einfordern, weil dann würden nämlich die Leistungen, die wir alle leisten und die ganzen Pflegekräfte leisten in den Krankenhäusern, die würden dann viel besser beleuchtet. Und dann könnten wir viel besser solidarisch dafür kämpfen, dass es ein richtig gutes Gesundheitssystem wird.
Okay, danke dir, Ruth. Hier aus der Runde, also auch Gabriele.
Ja, wer möchte? Ja.
Ja, also ich stimme dem sehr zu, dass natürlich die. Ja? Aha, Entschuldigung. Ja, also ich denke auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist, die sozialen Verhältnisse, wie die Menschen leben. Das wissen wir ja, dass das ein ganz entscheidender Faktor ist für die Erkrankungen und für die Lebenserwartung, die sozialen Verhältnisse und Bedingungen. Und es ist ja auch bedauerlich, dass jetzt im Präventionsgesetz das eben so einen starken medizinischen individualmedizinisch verhaltensorientierten Ansatz hat und weniger die Verhältnisse der Menschen, die Lebensbedingungen eigentlich adressiert. Das andere, der Vorwurf, der jetzt gemacht wurde, evidenzbasierte Medizin, das wird eben oft gleichgesetzt mit der sogenannten Schulmedizin, aber das ist nicht gleichzusetzen. Und wir haben in unserem Workshop ja versucht herauszuarbeiten, was es eigentlich bedeutet, wenn man sagt, wer heilt, hat recht, oder wann kann man sagen, jemand hat einen geheilt. Aber das ist ein komplexes Thema. Ich glaube, das können wir jetzt hier nicht weiter ausführen, weil sonst müsste ich den Workshop wiederholen.
Okay, vielen Dank, Dr. Hülhäuser. Gabriele, wollte antworten?
Also ich finde es ja wichtig, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Ich hatte mich schon so gewundert über den Kuschelkurs mit der evidenzbasierten Medizin hier von einem Heilpraktikerinnenverband. Jetzt oute ich mich mal als eine, die auch einen Hintergrund in der evidenzbasierten Medizin hat. Ich habe ja lange Jahre Evidenzbewertungen von Komplementär- und Alternativverfahren in der Onkologie vorgenommen. Und da hat man ja von beiden Seiten auf den Deckel gekriegt. Von den Leuten aus der Naturheilkunde, als wir eine Übersichtsarbeit bei der Cochrane Collaboration veröffentlicht haben, dass Mistel halt leider nicht gegen Krebs hilft. Punkt. Ende der Evidenz an dieser Stelle. Und von der schulmedizinischen Seite irgendwie von, und dann noch das Argument, man kann es ja gar nicht bewerten, das sei alles so individuell und so weiter, die Methoden wären falsch. Und von der anderen, von der schuluniversitärmedizinischen Seite, von wegen, ob es denn, warum man sich überhaupt mit diesen Verfahren beschäftigen soll, das sei ja sowieso alles klar, dass das nur Humbug ist. Und ich finde, das ist einfach das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, mit nach welchen Kriterien soll die aufgeklärte, selbstbestimmte Patientin denn Entscheidungen treffen. Und da schlagen auch in meiner Brust 8-2 Herzen. Ja. Das eine ist, dass ich natürlich, wenn man individuell kommt vom Individuum, eine jede, wenn das für sie irgendwie einleuchtend ist, ja auch eine Behandlungsentscheidung für sich treffen kann, wenn sie eine Person findet, die diese Behandlung dann mit ihr durchführt. Und das andere ist aber, dass wir ja EWM auch als Kriterien, und da stehe ich auch dahinter, haben, was denn eigentlich finanziert wird über die Solidargemeinschaft. Und ich fürchte, da mache ich mir jetzt gerade nicht nur Freundinnen im Raum, wenn ich das sage, weil das heißt nämlich auch, dass für ein Verfahren, auch in der Naturheilkunde, die einen spezifischen Effekt nicht nachgewiesen haben, ich tatsächlich auch persönlich dafür plädieren würde, dass die nicht aus der Solidargemeinschaft finanziert werden, wie für Kniegelenksspiegelungen bei Arthrose, andere Dinge mehr. Ohne Evidenznachweis kein Geld aus der Solidargemeinschaft. Um mal ein bisschen zu provozieren.
Vielen Dank, Gabriele. Bitte die Stühle sind zu besetzen. Frau Dr. Fischer.
Ich glaube, wir haben keine Alternative dazu. Zu IBM, weil genau aus dem Grund, der jetzt gesagt wurde, wir können Dinge nur statistisch nachweisen und das ist tatsächlich die Grundbedingung zu sagen, wie viele Menschen müssen behandelt werden, bis wir einen Fall erwischen, jemand wirklich geheilt wird oder therapeutisch verbessert wird, und wie viele Menschen müssen behandelt werden, damit es zu einem Schadensfall kommt. Und wenn wir das nicht statistisch nachweisen, können wir die Lösung nicht haben, was soll denn von der tatsächlich der Solidargemeinschaft bezahlt werden. Ich glaube, das geht nur so. Also ich würde hier auch eine Lanze für die evidenzbasierte Medizin brechen. weil ich nicht sehe, wie man anders entscheiden soll.
Okay, vielen Dank, Dr. Fischer, für diese Zuspitzung jetzt auch. Jetzt glaube ich langsam, genau, kommt ein bisschen Musik in das Ganze, würde ich sagen. Darf ich nochmal zum Thema? Warte mal.
Das, was ich jetzt sagen wollte, ist jetzt nicht zu dem Thema. Ich wollte noch was zu dem Vortrag von Gabriele Dernert sagen. Von daher, wenn jetzt noch was zu dem Thema Evidenz ist, würde ich es jetzt erstmal zurückstellen. Also, weil es gerade spannend, finde ich.
Kann sein, dass die Kollegin von Ammel?
No, ja? Jetzt bin ich da?
Ja.
Ja, Nora Laubstein von ANME, auch Heilpraktikerin. Meine Erfahrung ist die, dass ein bisschen hier zwei Dinge in einen Topf geworfen werden. Einmal das staatliche System und dann das private System. Wenn wir über Evidenz reden, und Evidenz ist sicherlich vielseitig verwendbar, das ist in der Diskussion seit Jahren, seit Jahrzehnten, da müssen wir feststellen, dass in erster Linie ein Charakteristikum für Evidenzbasierung ist, dass wir auf eine Indikation prüfen. Eine Indikation ist ein Begriff aus dem schulmedizinischen System und jeder klassische Homöopath weiß, wie schwierig es ist, mit einer Indikation zu arbeiten. Da geht eigentlich eher das ganze Bild. Wenn wir also das mal zuspitzen, dann müssen wir feststellen, dass das sogenannte evidenzbasierte System jetzt dem Charakter der Naturheilkunde eigentlich wenig gemäß ist. Wir haben auf der anderen Seite durch die Charité und andere haben wir mittlerweile so viele evidenzbasierte Studien für Naturheilverfahren, die also bei an 25-30% herangehen, mit denen gearbeitet wurde. Und es wird dann nach schulmedizinischen Gesichtspunkten wird das sozusagen eingepasst und daraus wird ein neues System, nämlich die sogenannte integrative Medizin. Das ist dieser integrative Sektor. Das heißt also, wenn wir hier über Solidargemeinschaft sprechen, das hört sich immer gut an, aber das ist einfach das staatliche Gesundheitssystem. Und nun sitzen hier viele Heilpraktikerinnen und wissen, dass wir eigentlich nicht Teil des staatlichen Systems sind, sondern wir sind im privaten Bereich. Das heißt also, was macht es für einen Sinn, mit Evidenz zu arbeiten? Wir haben über ANME seit Jahren versucht, andere Forschungsansätze zu finden. Und da ist der Ansatz, der auch vorhin hier in dem Seminar durchkam, der qualitativen Forschung, ein sehr wichtiger Ansatz, der für die Naturheilkunde helfen könnte, eben evaluierte und fundierte Aspekte mit hineinzunehmen. Das heißt, für die Naturheilkunde greift global der evidenzbasierte Ansatz nach Sackett zu kurz. Er ist letztendlich nicht besonders brauchbar und führt dazu, dass unsere Verfahren von 80 oder 100 verschiedenen nur die beforscht werden können, wo ein finanzielles Interesse dahinter steht. Das heißt, da würden also 70 Verfahren schlicht und einfach rausfallen, weil dafür gar keine Studien geleistet werden.
Okay, vielen Dank. Nochmal zu dem Thema. Okay. Tut es, glaube ich, jetzt, ja? Doch, es tut es, hä? Dann jetzt nochmal ein Beitrag zu diesem Thema, diese evidenzbasierte Medizin versus jetzt der Ansatz. Passt das überhaupt für die Naturheilkunde? Oder eben braucht die Naturheilkunde andere Forschungsmethoden, anderes Forschungsdesign? Ich glaube, was bis jetzt schon relativ klar rausgekommen ist, dass auch für die Naturheilkunde das Interesse besteht, zeigen zu können, wo, wie die Therapien wirksam sind. Nur die Frage ist eben wie. Also und eben jetzt der letzte Beitrag und dann möchte ich dann definitiv zu Steffi rübergehen, Ina übergehen, die sich nochmal an die Forschung von Gabriele Dennert wendet. Ja.
Ich bin Else Schnakenberg und ich stehe hier für die Information zu den Belastungen mit Schadstoffen, die wir alle hoffentlich weniger, aber zum Teil auch mehr haben. Und da habe ich den Eindruck, also zum einen kann ich das gut verstehen, ich komme aus einem ganz rationalen Haushalt, bin auch lange in der Wissenschaft, im technischen Bereich gewesen, kann es gut verstehen, dass wir rational überlegen müssen, wie verteilen wir die Gelder. Und da bin ich bei euch oder Ihnen mit den Argumenten. Aber, und heute Morgen habe ich es im Workshop auch gesagt, wir sind alle mehr oder weniger belastet mit einem bestimmten Cocktail von Schadstoffen und auch mit, kombiniert mit einem bestimmten Cocktail von Medikamenten, über die Pille bis zu allem möglichen anderen. Und es ist unbestritten wissenschaftlich bekannt, es gibt reichlich Studien aus den letzten mehreren, 10 Jahrzehnten, dass sich Medikamente und Schadstoffe potenzieren in ihrer Wirkung. Und diese Wirkung verbietet es uns überhaupt in irgendeiner Weise wissenschaftlich untersuchen zu lassen, weil solche Menschenversuche dürften wir nicht machen. Und da frage ich mich, wie kann das funktionieren? Ich habe den Eindruck, da wird total der Deckel drauf gehalten. Also überall, wo ich mitbekomme, dass da wirklich Menschen sich interessieren, es zu verstehen. Und wo reichlich Betroffene sind, und Sigi kann da eine Menge an Informationen zum Beispiel zu geben und etliche andere auch, da wird absolut der Deckel drauf gehalten, dass das Fass nicht aufgemacht wird. Denn wenn wir dieses Fass aufmachen würden, das alle, ich bin sicher, alle irgendwo betrifft, dann können wir das ganze evidenzbasierte und sonstige Thema ganz neu aufrollen. Und dafür stehe ich jetzt hier, weil ich sicher bin, irgendwann taucht es auf. Und was aber heutzutage passiert mit den hauptsächlich Frauen ist, dass sie in die psychosomatische Schiene geschoben werden. Sie werden versorgt, und da finde ich das Wort total falsch, versorgt mit irgendwelchen Medikamenten oder Behandlungen. Das ist keine Versorgung, das ist eine Missachtung der Menschen und das ist eine Missachtung des Lebens, wo wir wieder beim Thema, wo Leben stört, sind.
Okay, vielen Dank, Elke, für diese Position. Gut. Wie gesagt, wir gehen jetzt über nochmal zu den Studienergebnissen von Gabriele und bitte aber alle auch jetzt nochmal für die Schlussaussagen, die Frage, so wie ich es jetzt aufnehme, steht im Raum, wie kann es gehen, die Wirksamkeit unserer Methoden nachzuweisen? Wie kann es gehen, was bräuchte das? Auch dann nochmal eben die Wirksamkeit, wenn wir das unter einem feministischen Gesundheitsverständnis denken. Welche Wirksamkeiten sind für uns da wichtig? Welche Wirksamkeiten sind für Frauen wichtig? Frauen mit Sternchen? Und das wäre jetzt, glaube ich, die Überleitung zu Gabriele. Nina.
Ich bin Nina Seifert, ich bin Heilpraktikerin seit vielen, vielen Jahren im Lachesis-Verband. Und ich war in dem Vortrag von Gabriele Dennert und ich habe mir einen Satz notiert, der mich beschäftigt und mich beschäftigt das Thema seit vielen Jahren ganz persönlich. Und zwar der Satz lautet, die Unterdrückung durch die Produktion eines Gebietes der Undenkbarkeit und der Unaussprechlichkeit. Und mich persönlich beschäftigt in meiner Arbeit in der Praxis die Unaussprechbarkeit oder mein Nachdenken darüber, inwieweit ich es in meiner Arbeit meinen Patientinnen gegenüber aussprechen kann, dass ich eine nicht heterosexuelle Heilpraktikerin bin. Und mich beschäftigt dieses Thema auch im Rahmen von Lachesis oder im Verband, dass es so wenig Thema ist, wie wir als nicht heterosexuelle Heilpraktikerin oder wie auch immer wir uns dann bezeichnen, ob wir das thematisieren, ob es eine Rolle spielt, dass wir es thematisieren oder ob es auch eine Rolle spielt, dass wir überhaupt darüber nachdenken, ob wir es thematisieren. Und das geht mir nicht darum, dass ich meine Patientin mit meinem Privatleben volllabern will, sondern einfach um kleine Bemerkungen zwischendurch. Wie war der Urlaub? Mit wem war ich im Urlaub? Ich spreche dann immer von einem eleganten Wir, natürlich nicht von meinem Mann und meinen 3 Kindern, weil die habe ich nicht. Auf meinem Flyer steht nicht als erstes obendrauf, ich bin Heilpraktikerin seit bla bla bla, verheiratet, habe 3 Kinder, sondern ich erwähne diesen persönlich-biografischen Teil eher weniger, spreche ich eher weniger aus und wenn, überlege ich sehr genau, wem gegenüber spreche ich den aus. Und das macht was mit mir persönlich in meiner Authentizität und es macht aber, glaube ich, auch was in meiner Arbeit, wie kann ich meine Patientinnen darin bestärken, authentisch zu sein, wenn ich das Gefühl habe, ich muss eventuell eine Diskriminierung in Kauf nehmen, wenn ich selber authentisch bin. Also das beschäftigt mich sehr und ich habe das auch schon versucht, im kleinen Rahmen in Lachesis zu diskutieren und fand immer so ein bisschen verständnislose Blicke, so ein bisschen so, wieso ist denn das Thema für dich? Und genau das gibt mir so das Gefühl, ja, ich glaube, genau deswegen ist es Thema, weil ich glaube, so gleichgestellt. Also das Gefühl, gerade in diesen Zeiten, wo wir angeblich unglaublich gleichgestellt sind, glaube ich, ist es immer noch sehr groß Thema. Und für mich ist es auch gerade wieder mehr Thema im Rahmen von dem, was um uns rum passiert, AfD und bla bla bla. Also inwieweit traue ich mich eigentlich, da nach außen zu gehen? Und ich wohne immerhin, ich lebe in Hamburg und ganz lange Zeit im Schanzenviertel, wo es überhaupt kein Thema war, Händchen haltend in der Gegend rumzurennen. Aber ich brauche mich ja nur wenige Meter davon zu entfernen. Und schon in meiner Praxis ist für mich da kein selbstverständlicher Ort mehr, damit umzugehen. Und es mag für andere anders sein. Ich glaube aber nicht, dass es nur mein individuelles Thema ist. Und ich würde mir wünschen, dass das bei uns mehr einfließt, weil ich glaube, auch für die heterosexuell lebenden Kolleginnen unter uns ist eine Sensibilisierung für dieses Thema nicht uninteressant, auch im Umgang mit ihren Patienten. Ja, das.
Vielen herzlichen Dank, Nina. Vielleicht, Nina, kann ich deinen Beitrag so aufnehmen, weil ich habe mir als Frage auch aufgeschrieben für Gabriele, als wenn wir die Studienergebnisse angucken, ganz konkret, Gabriele, wie muss die Anamnese einer Heilpraktikerin gestaltet sein? Wie kommuniziert sie das Thema? Welche Fortbildungen muss sie machen, damit sie mithalten kann und soweit informiert ist, dass sie eben für lesbische, trans, queere Frauen überhaupt Gesundheitsangebote machen kann? Nur allein, weil sie feministisch ist, ich glaube, die Qualifikation ist in dem Moment super, aber reicht nicht alleine aus.
Uff. Also, wenn ich jetzt, ist das Anja? Wenn ich jetzt darauf würde antworten wollen, dann würde ich die gerne zurückgeben, die Antworten als Aufgabe an Lachesis und sagen, um auf solche Fragen Antworten zu finden, deswegen finde ich, dass es unbedingt einen feministischen Heilpraktikerinnenverband braucht.
Okay, liebe Kollegin, der Ball ist zurück.
Mal ganz konkret, ich kann ja als Ärztin jetzt nicht irgendwie euch als Heilpraktiker erzählen, wie man eine naturheilkundliche Anamnese führt, da fühle ich mich nicht kompetent dafür, finde aber das genau diesen Prozess, und da bin ich sehr gerne mit dabei, und ich glaube, da treffen wir uns auch ganz hervorragend, nämlich miteinander tatsächlich ins Überlegen zu kommen, was heißt denn Qualität in der Versorgung, was heißt denn Beziehungsgestaltung, was heißt es denn respektvoll mit Klientinnen und Patientinnen umzugehen und aber auch sich selber ernst zu nehmen und dann genau zu merken irgendwie, aha, Heterosexismus, das ist auch was mich tatsächlich in den Möglichkeiten, die ich vielleicht habe, auch als Heilpraktikerin oder Ärztin oder wer auch immer tätig zu sein, auch einschränkt. Und dass es so ist, das tut auch weh, das werden wir auch jetzt so schnell auf die Schnelle nicht ändern können, aber man kann vielleicht aus dieser Leerstelle, wie sie hier gerade nochmal, fand ich sehr eindrücklich formuliert worden ist, so einen Impuls mitnehmen, dass da irgendwas passieren sollte an dieser Stelle.
Ja, ich bin jetzt ganz woanders, und zwar, ist es an?
Ja.
Ja. Eigentlich dachte ich, die Überschrift ist die selbstbestimmte Patientin, also hier von diesem Fischbowl auch ein Stück weit, und ich frage mich, in dem Übermaß des Angebotes, was wir anbieten, also jetzt auch die verschiedenen Aspekte, die hier besprochen worden sind, wie hat denn eigentlich die Patientin jetzt die Möglichkeit, eine selbstbestimmte Patientin zu sein? Also welche Frage stellt sich mir jetzt? Ich weiß um das Ganze drumherum, ich kenne viele kritische Stimmen, viele Frauen und Praktikerinnen, die wirklich ganz gewissenhaft arbeiten, aber wie? Deswegen würde ich jetzt auch gerne nochmal die Frage an die Gudrun Kemper geben. Wie soll Patientin erkennen und selbstbestimmt Patientin sein? Also wie hat sie die Möglichkeit? Woran soll sie sich halten? Also das wird mir hier irgendwie auch nicht klar.
Ja, also eine, wie soll ich sagen, alle Vorstellungen befriedigende Antwort auf diese Frage kann ich so ganz bestimmt auch überhaupt nicht geben. Das ist so vielschichtig, und ich denke, auf der einen Seite das, was, man jetzt unter Schulmedizin in Anführungszeichen versteht, gibt natürlich nur auf bestimmte Teilaspekte heute Antworten. Also wenn ich mit einer bestimmten gravierenden Erkrankung zum Arzt gehe, dann kriege ich bestimmte Angebote da. Wie ich vielleicht mein eigenes Leben gesünder gestalten kann, wie ich an Selbstheilungsprozesse anknüpfen kann, etc., da werde ich eher weniger eine Antwort bekommen. Wenn ich jetzt schaue auf die Arbeit, die wir machen in den Frauengesundheitsorganisationen, dann ist es eher so, dass wir als feministische Arbeit da verstehen, politische Prozesse anzustoßen. Und ich denke, das steht auch in einer guten Tradition zu feministischer Arbeit. Es wird als Aufgabe eben verstanden, Gesellschaft praktisch so für uns anzustoßen und umzubauen, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Und dafür haben wir vor allen Dingen natürlich den Zugang zu Wissen als ganz zentral. Das heißt, Wissen muss in einer Weise aufbereitet sein, dass Patientinnen verstehen, worum es geht und dass sie die Faktenlage kennen. Das ist was Medizin heute eben leider viel zu wenig macht. Es wird eine Entscheidung praktisch vorgekaut in einer Weise, die uns eine Entscheidung unmöglich macht. Also wir müssen die Fakten kennen. Das brauchen Patientinnen, um selbstbestimmt entscheiden zu können. Und entsprechend muss medizinisches Wissen aufgebaut werden. Ich sage jetzt mal Stichwort evidenzbasierte Entscheidungshilfe. Und das kann man für alle möglichen Bereiche aufbauen. Und dann denke ich eben, wie gesagt, dieses eindimensionale Denken, wir haben da die Patientin und da den Arzt, der die Heilung bringt, das ist eben auch nicht das, was mir die Wege vielleicht öffnet. Ich brauche vielleicht auch manchmal niedrigschwelligere Angebote. Ich möchte vielleicht in der Pflege Möglichkeit zur Unterstützung bei Entscheidungen finden. Ich möchte, wenn ich jetzt auf den Bereich Brustkrebs schaue, da die Breastcare-Nurse haben. Aber ich denke, in anderen Bereichen bei der Schwangerschaft ist es vielleicht die Hebamme, die mich berät, die mich anders berät als ein Arzt, oder wenn ich Impulse für meine Selbstheilung brauche, dann brauche ich vielleicht eine Heilpraktikerin, die ich da ansprechen kann, die mir Hinweise gibt, mit denen sich ein Arzt überhaupt nie beschäftigt.
Okay, Gabriele, ich möchte die Frage an dich geben. Was brauchen queer, lesbische, transidente Frauen, um selbstbestimmte Patientinnen sein zu können?
Oh, das ist eine Fangfrage. Nein, das glaube ich schon, aber es ist, weil wir haben bisher ja noch gar nicht über den Begriff von Selbstbestimmung geredet. Das ist ja auch eine philosophische Frage. Und ich finde erstmal, dass mein Thema ist ja gar nicht Selbstbestimmung. Mein Thema ist ja Versorgungsqualität. Und ich finde, dass Versorgungsqualität ist eine Bringschuld vom Gesundheitswesen. Das ist erstmal nichts, was man als Verantwortung an Patientinnen oder Klientinnen geben sollte, sondern das ist was man strukturell aufstellen sollte, indem man halt, na, ich bin ja schon Verfechterin der evidenzbasierten Medizin in dem Feld, indem man halt begründet und transparent macht, warum man bestimmte Dinge empfiehlt und indem man respektvoll würdevoll mit Menschen und ihren Communities und sozialen Bezügen umgeht. So, das gesagt habend und in so einer idealen Gesellschaft kann ich dann überhaupt über auf eine Art Selbstbestimmung dann da sprechen. Das setzt voraus, dass ich Wahlmöglichkeiten habe, die mir transparent gemacht wird und ich ernst genommen werde in dem, was ich möchte sozusagen. Und für lesbisch, bisexuelle, queere Menschen, Frauen, würde das heißen, dass ich erstmal sehr viel vor allem an der Beziehungsgestaltung, an der Sichtbarkeit, an der Offenheit verändert, dass sie sich sicher sein können, auch wenn sie in einer Notfallsituation ins Krankenhaus kommen. Es gibt Fallberichte von Transpersonen aus den USA, wo sich Notfallpersonal geweigert hat, die Person mitzunehmen, weil sie transgeschlechtlich ist. Ja, die haben die liegen lassen und sind wieder gefahren. Es gibt ähnliche Berichte aus deutschen Krankenhäusern. ja, wo Transpersonen gekommen sind in die Notfallambulanz und ihnen wirklich schwerer psychischer Schaden zugefügt worden ist, durch das, wie ihnen begegnet worden ist. Es gibt ähnliche Berichte von schwulen Männern, von lesbischen Frauen und so weiter. Und das muss mal überhaupt ein Ende haben, damit wir überhaupt über sowas wie Selbstbestimmung reden können. Das ist fürchtig. Und wenn wir an der Stelle sind, dann überlege ich mir auch noch mal neu, was ich von Selbstbestimmung halte.
Ja, also ich wollte eigentlich an den ähnlichen Punkt anknüpfen, an dem auch Gabriele angeknüpft hat. Es ist sehr schwierig, über Selbstbestimmung zu sprechen, wenn man die Fremdbestimmung nicht definiert und wenn man sich der Unterdrückungsmechanismen nicht klar macht. Und ich finde, also ich war sehr angepowert von den Einführungsvorträgen von der Sarah, die ja die sozioökonomischen Bedingungen vom Kinderkriegen ganz klar rausgearbeitet hat. Ich finde, wenn sich meine Patientinnen mit denen nicht beschäftigen, ist es schwierig, über Selbstbestimmung zu sprechen. Ich komme vom Land. Bei uns sind Frauen, die trauen sich nicht zu stillen, weil sie ihrem Körper kein Stück vertrauen, weil sie nur aus dem Film und Fernsehen geguckt haben, was macht eine jung verheiratete Ehefrau nach einer Geburt, wie verhält sie sich, die fragen die Hebamme, wie ihr Körper funktioniert. Also wie soll da die selbstbestimmte Patientin entstehen, wenn sie sich niemals von Menschen informiert worden sind, wie Frauen fremdbestimmt werden, wie Frauen ihren Zwängen ausgesetzt sind, wie Patriarchat wirkt, wie eine Normierung, wie ein Vorleben durch Film und Fernsehen funktioniert. Wenn Sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben, ist es sehr schwierig, über die selbstbestimmte Patientin zu sprechen. Und wir müssen diese Themen angehen. Was ist Fremdbestimmung, um überhaupt zu einer Definition von Selbstbestimmung zu kommen? Und als Heilpraktikerin, ein Satz noch, fällt mir es ja überhaupt schon schwer, Mittel für die Frauen zu finden, weil der Hahnemann hat nur Männer erforscht. Ja, da ist das Kapitel über weibliche Körper sind 20 Seiten. Also das ist ein Witz. So.
Vielen Dank, Anja. Gudrun?
Ich möchte gerne anknüpfen an dem, was die Gabi gesagt hat. Und das ist die Würde, der würdevolle Umgang mit Frauen und Menschen jeglicher sexuellen Orientierung oder jeglicher Herkunft, weil ich einfach denke, das ist für mich mein wichtigster Job in meinem Beruf als Heilpraktikerin, dass ich eine frauenstärkende Arbeit mache, dass ich die Frauen in ihrer Selbstbehauptung einfach auch unterstütze oder dass ich ihnen einfach aufzeige, dass es erlaubt ist, diesen eigenmächtigen Weg zu gehen, dieser inneren Stimme zu hören. Jenseits von all dem, was wir da an inhaltlicher Aufklärung mitgeben können, ist es wirklich meine Hauptaufgabe, diesen Frauen zu sagen, hey, du spürst es, du weißt es, hör in dich, geh deinen Weg. Und das ist für mich wirklich als Heilpraktikerin mein Hauptauftrag.
Vielen, vielen Dank, Gudrun. Wir gehen dem Ende entgegen von diesem Fishbowl mit unserer Zeit. Sigi, dann wirklich jetzt die letzte, weil ich möchte gerne allen, die jetzt hier sitzen, dann noch die Gelegenheit geben für einen abschließenden Satz. Ja.
Ich habe Patientinnen, die kommen aus Pakistan und die kommen zu mir, weil ich Homöopathin bin und weil die in Pakistan homöopathisch behandelt werden. Das sind Patienten, die kein Geld haben. Das heißt, die zahlen ihren Solidarbeitrag, was halt möglich ist. Und die haben in diesem Gesundheitssystem überhaupt keine Möglichkeiten, an das wieder ranzukommen, was sie in ihrer Heimat bekommen haben. Das ist so die eine Geschichte, ne, von Nachweisbarkeit, von Methoden und so. Und bei Homöopathie kann man sich ja Jahrzehnte streiten. Ich finde, das, was du gesagt hast, ist wesentlich. Und das ist die Frage der selbstbestimmten Patientin. Wenn bei mir Patientinnen sind, dann frage ich, du warst beim Arzt, du warst bei mir. Das ist scheißegal, was ich sag oder was der Arzt sagt. Das Wesentliche ist, alles, was du tust, muss für dich, egal was es ist, irgendeinen positiven Effekt haben. Und das allein ist ausschlaggebend, was die richtige Methode ist.
Okay, vielen Dank, Sigi. Sigi, bleibst du hier, bitte. Wie gesagt, die Zeit ist schon fast beinahe um, aber ich möchte gerne diesen sehr angeregten, interessanten Fishbowl, diese Diskussion, dieses Gespräch jetzt mit der Runde beenden, indem ich Frau Dr. Mühlhäuser als erstes gerne bitten würde, einfach ihren Eindruck jetzt zu sagen. Was war für Sie
wichtig oder vielleicht interessant oder überraschend, jetzt heute hier zu sein, in diesem, also mit diesem Publikum zu arbeiten und jetzt hier auch in der Diskussion. Was nehmen Sie mit?
Also eigentlich habe ich schon ziemlich viel gesagt und vielleicht, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, was mir aber auch sehr wichtig ist, dass ich mich sehr wohl fühle hier und dass ich das eine ganz spannende, interessante Diskussion finde hier.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Mühlhäuser. Dieselbe Frage an Sie, Frau Kemper. Was nehmen Sie mit von hier?
Ich habe unheimlich viele unterschiedliche Aspekte mitgenommen, die ich in der einen oder anderen Weise hier oder da vorher schon gehört habe. Und ich finde, das, was manchmal Trend erscheint, das auf gemeinsamen Weg weiter voranzubringen, das mir sehr wichtig und daran sollten wir anknüpfen. Deswegen, also Kongresse wie dieser sind wichtig und wir müssen ja schauen, wie wir die Fäden auch danach aufnehmen und in unser aller Interesse an den unterschiedlichen Fäden weiter knüpfen.
Vielen Dank. Ich glaube, dieses Statement geht direkt an den Vorstand schon mal. Gabriele, was nimmst du mit?
Also ich nehme auch vor allem wieder, es ist ja, ich weiß gar nicht, dritte oder vierte Mal oder so, dass ich auf dem Lachesis-Treffen eingeladen wurde und mit dabei sein durfte, nehme ich wirklich diese Energie mit und dieses, dass wir sind ja echt unterschiedlicher Auffassung in einigen Sachen und trotz alledem können wir miteinander reden und finden Anknüpfungspunkte und kommen irgendwo gemeinsam hin, weil wir, für mich erkläre ich mir das auf eine Art ein gemeinsames Anliegen haben und das ist nämlich einfach die Verbesserung der Situation von Frauen. Ich, Frauensternchen, in dieser Gesellschaft. Und das finde ich echt auch immer, das fühlt sich auch immer sehr schön an und deswegen ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, Gabriele. Natürlich jetzt die Frage an die Frau Fischer, Frau Dr. Fischer. Was nehmen Sie mit, Frau Dr. Fischer?
Ja, wir haben ein gemeinsames Anliegen. Wir möchten für Patientinnen, ein bisschen auch für Patienten, eine bessere Medizin machen. Und ich nehme mit, dass wir das nur gemeinsam schaffen.
Vielen Dank, Herr Dr. Fischer. Sigi, ich möchte dich jetzt gerne bitten, stellvertretend für die Vorbereitungsgruppe dieselbe Frage zu beantworten. Was nimmst du mit jetzt, die ihr so lange diese Zusammensetzung der Vorträge diskutiert habt, die ihren Grund hattet, eine Absicht hattet? Was nimmst du jetzt mit?
Also wir haben ja 5 Jahre an der Tagung hier diskutiert. 5 Jahre. Und die Inhalte haben sich immer wieder verändert. Die Geschichte geht ja auch weiter und die Welt hat sich weiter gedreht. Und so manche Dinge, wo wir angefangen haben, sind in der Zwischenzeit schon in anderen Kongressen und so weiter behandelt worden. Was ich mitnehme, also was wir wollten, ist den Diskurs. Den haben wir und ich finde es total toll, dass wir das hinkriegen. Und dass es so ist, und ich weiß, dass alle Frauen, die hier sitzen, in ihren Arbeits-, also in ihren Feldern, sehr mutige Frauen sind und mit sehr, sehr viel Widerstand arbeiten müssen. Und dass wir uns auf einer Ebene finden, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen und auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Und das, glaube ich, haben wir ein Stück weit heute geschafft. Danke.
Vielen Dank, Sigi. Dem habe ich von meiner Seite her jetzt mit allen, die das gesagt haben, ihre Voten abgegeben, ihre Stimme nochmal abgegeben haben, einfach ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe dem nichts weiter beizufügen, außer zu danken, dass ich die war, die diese Runde moderieren durfte, diesen historischen Moment von Lachesis. Und eben, die Inhalte, glaube ich, sind klar geworden, die Aufträge auch sind klar geworden oder auch Wege, wo es weiterzugehen hat. Jetzt aber wünsche ich uns allen für heute Abend entweder ein gutes Heimkommen für die, die heimfahren, und allen anderen eine super Fete zusammen heute Abend. Viel Spaß beim Feiern!